Nicht nur News, sondern Hintergründe. Permanent Banking, der Podcast mit echten Insights aus der Branche. Echt, direkt, Fintech pur. Heute mit euren Hosts Jochen Siegert und André Bajorath. Wir bei Permanent Banking stellen immer wieder fest, dass die Umsetzung von Omnichannel-Strategien herausfordernd ist. Insbesondere die vollständige Integration der Zahlungsabwicklung über sämtliche Vertriebskanäle. Ein großes Hindernis kann hierbei die Vielzahl unterschiedlicher Systeme sein, die eine ganzheitliche Betrachtung der Waren- und Zahlungsströme erschwert. Mit der Commerce-Plattform hat der Zahlungsdienstleister PayOne nun eine Lösung entwickelt, die es ermöglicht, alle technischen Komponenten zu verknüpfen. Reibungslose Abläufe garantiert. Ganz im Sinne von Seamless Commerce. Mehr dazu auf payone.com/omnichannel.
Herzlich willkommen zum Payment und Banking Fintech Podcast. Heute bin ich wieder zusammen mit dem lieben Jochen. Hallo Jochen.
Hallo André.
Wir haben den ersten Monat des Jahres 2025 hinter uns gebracht und daher schauen wir zurück.
Ich glaube, es war ein sehr turbulenter Monat mit Amtseinführung, Krypto-Meme-Sachen in der politischen Diskussion geht natürlich im Moment sehr viel rauf und runter, auch wenn wir jetzt hier kein Politik-Podcast sein sollten, aber das hat natürlich Auswirkungen auf das eine oder andere Fintech-Thema. Und ich fand es im Vergleich zum Dezember ein Monat, der wieder abgegangen ist.
Ich glaube, die Politik hat momentan einfach Einfluss auf alles und nicht nur auf Fintech. Ich glaube, es ist gar nicht so sehr auf Fintech bezogen, sondern einfach auf alles hat das, was momentan in den USA passiert, einfach Einfluss. Ne? Na gut, lass uns mal in das kleinteilige und möglicherweise gar nicht so ganz so sofort abhängige deutsche Volksbanken-Business gucken. Nämlich die Volksbanken sind weiterhin Fintech-Übernahme-Fieber. Kann man das so nennen?
Also Fieber würde ich es noch nicht nennen.
Aber was ist passiert, nachdem die Fiducia, glaube ich, Entschuldigung, ich sage immer noch Fiducia, wie heißt sie denn nochmal mittlerweile, das Rechenzentrum der Volks- und Raiffeisenbanken?
Ich wollte sagen GAD, aber das ist auch nicht.
Boah, sind wir alt.
Es ist noch zu früh.
Willkommen. Ihr sagt mir, wie...
Atruvia, genau.
Atruvia heißt die natürlich. Mann, ich wollte dich nur aus der Reserve locken und du bist einfach nicht rausgekommen. Also, die Atruvia hat, glaube ich, gemeinsam mit ein paar Volksbanken, oder weiß ich gar nicht, ob sie alleine geht. Ich glaube, alleine die Fincompare übernommen, so vor anderthalb Jahren, glaube ich. Und jetzt haben sie einen zweiten Kreditvermittler übernommen. Wer ist das?
Compeon, auch mal ein ganz frühes Fintech, sehr stark auch mal gehypt, ist ja dann untergekommen bei Mercoventin in dem neuen Konstrukt in München, was ja dann insolvent gegangen ist. Und ich glaube, ist hier aus der Insolvenz dann rausgekauft worden von den Volksbanken.
Was macht FinCompare? Was macht Compare?
Kreditvergleich, eben, ich glaube, im KMU-Segment. Also gar nicht Endkunden, sondern KMU.
Also das, was Check24 sehr, sehr erfolgreich für Retail-Kunden macht, machen die für KMU. Und versuchen halt alle, vor allen Dingen Volksbanken, Sparkassen und auch andere Banken, auf die Plattform zu bekommen, sodass dann halt KMUs sich dort eine Übersicht verschaffen und halt nicht nur bei ihren lokalen Instituten vorbeigucken, ne? Und bei der Hausbank.
Genau.
Alles
genau.
Klar.
Und Kaufsumme soll so im mittleren einstelligen Millionenbereich liegen.
War in der Tat mal, glaube ich, echt gehypt, so vor Anfängen von Fintech, 8 Jahren und sowas. Dann war es ein bisschen leiser um das Ganze. Ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es nicht so richtig abgehoben hat. Was glaubst du?
Also das ganze Thema hatte ich abgehoben, in der ganzen Industrie nicht. Also insofern, es waren ja verschiedene Player, die das versucht haben. Man denkt auch an Credit Shelf, die ja auch in der Börse dann waren und da mit kuriosen Entwicklungen auf sie aufmerksam gemacht haben. Ich glaube, das ganze Thema ist einfach noch nicht so groß, wird noch nicht so angenommen. Die KMUs offensichtlich viel zu sehr mit ihren Hausbanken verbunden. Und diese Plattformen können offensichtlich noch nicht genügend günstigere Kredite bringen, dass man die KMUs von den Hausbanken wegbekommt. Und deswegen ist da natürlich dann so eine eher geringe Zielmenge von KMUs, die dann sagen, ich will weg, ich bin gewillt, auch teure Kredite zu bezahlen, teure Konditionen zu bezahlen. Und das ist dann natürlich jetzt alles andere als Massenmarkt.
Und warum glaubst du, kaufen die Volksbanken das? Weil letztendlich ist es ja das, eigentlich kommt da ein Player daher oder kam ein Player daher, die vor allen Dingen die Volksbanken und die Sparkassen ein bisschen in den Hintern treten wollten. Und jetzt machen die Volksbanken sich selber Konkurrenz? Oder wie interpretierst du das? Was ist das Rational, was du da erkennst?
Also ich würde eher sehen, dass da eine Technik dahinter ist, weil es ja eben nicht nur das Vergleichsportal gewesen, sondern eben auch Antragsstrecken etc. Und insofern, dass sie Technik kaufen. Weniger, um sich selbst Konkurrenz zu machen. Und gegebenenfalls...
Aber reicht es denn nicht, wenn du es einmal gekauft hast? Warum musst du zweimal Technik kaufen?
Gute Frage. Müssten wir vielleicht die Kollegen von der Atruvia fragen.
Naja, möglicherweise ist es schon so, dass du sagst, ich will diese Plattform gar nicht haben und deshalb kaufe ich sie lieber und mache einfach weiter wie bisher oder kontrolliere halt diese Plattform.
Dann hätte ich, glaube ich, anhand des Track Records gar nichts gemacht. Hätte ich das vielleicht einfach so ergeben. Erledigt, nicht ergeben.
Gut, dann bevor wir weiter rumstümpern und stänkern, machen wir weiter und gucken auf das Thema Solaris Bank. Das Thema Open Banking bzw. Banking as a Service. Open Banking ist es ja eigentlich gar nicht, sondern Banking as a Service war ja auch ein Teil der Solaris Bank. Du erinnerst dich an die Bilder, Lego Bank und so weiter. Jetzt ist es so, dass die Solaris Bank vorerst gerettet scheint. Wie ordnest du das ein? Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen in den letzten Wochen, ne? Das ist noch nichts Neues mehr.
Genau, war ja im letzten Podcast ausführlich schon diskutiert. Stand ja kurz auf knapp, ob sie eine Finanzierung hat. Das hat sie jetzt bekommen. Wir haben vermutlich eine massive Verwässerung von den Altinvestoren und hat jetzt noch mal die allerletzte Chance bekommen, Neuanfang zu machen auf Basis von dem vermutlich sehr attraktiven ADAC-Portfolio. Gleichzeitig ist ein Kunde mit ins Cap-Table gekommen, Börse Stuttgart, was ja auch ein großes Signal ist an andere Solaris-Kunden, dass im Grunde das Solaris-Modell bleibt, eben nicht nur auf sowas wie Karten-Issuing wie ADAC-Portfolio geht. Aber generell für den Standort keine gute Nachricht, also massive Downround von einem vielversprechenden Unicorn. Wir haben es wieder nicht geschafft, einen Category Leader in Europa zu etablieren und das ist insofern schön, dass es Solaris noch gibt, aber ein sehr, sehr bitterer Beigeschmack.
Und übernommen beziehungsweise jetzt Hauptinvestor scheint eine japanische Finanzholding zu sein, ne? SBI sind jetzt diejenigen, die im Vordergrund stehen.
Zusammen mit der Börse Stuttgart, genau. Ja. Aber primär die SBI, ja.
Ich bin mal gespannt, worauf dann der Fokus gesetzt wird. Du hast gerade schon gesagt, oder wir haben ja schon mal ein paar Mal drüber gesprochen, dass es jetzt scheinbar eher ein bisschen mehr Payments werden wird. Aber gleichzeitig sagst du halt auch, Börse Stuttgart, die ja dort für Bison das Verrechnungskonto hält und den Zahlungsverkehr für das Verrechnungskonto über die Solaris Bank macht, ist ja keine klassische Kreditkarte, kein klassisches Payment, sondern diese Infrastruktur wahrscheinlich dann weiterhin auch noch im Fokus stehen. Ne?
Wobei gerade Bison auch jetzt im Januar gesagt hat, sie haben eine Multibankenstrategie und haben jetzt noch weitere Bankpartner aktiviert. Also von daher, ja, sie haben sich beteiligt, aber haben gleichzeitig bei dem Produkt so eine Fallback-Strategie gefahren und gesagt, es tun halt noch mehr Banken rein und nicht nur die Solaris.
Genau, genau. Da ist die Deutsche Bank wieder ins Spiel gekommen. Ne? Die haben mittlerweile relativ viele Krypto-Player als Dienstleister im Hintergrund abwickelt. Ne? Genau. Da machen wir weiter mit einem zweiten Thema und das ist eins, wo eher kleinere Institute jetzt etwas Gemeinsames tun und das sogar noch über eine Grenze hinweg. Die Hypothekarbank Lenzburg, wo die ehemalige CEO auch schon mal bei uns im Podcast war, beteiligt sich an der Sutor Bank.
Im Zahlungsverkehr, ja.
Erklär mal, was da passiert ist und wie du das interpretierst und was du da als rational erkennst.
Ja, ich finde das mal grundsätzlich von der Logik sehr, sehr kurios, dass zum gleichen Zeitpunkt, wo die Solaris so strauchelt, deutlich kleinere Player sich zusammenschließen, die die Sutor Bank natürlich im Asset Management in Deutschland aktiv ist und Hypothekarbank in der Schweiz und die jetzt nicht so VC-funded auf aggressives Wachstum in der Vergangenheit unterwegs waren, sondern eher klassisch profitables Geschäft gemacht haben. Solides, langsam wachsendes, profitables Geschäft. So, und während der overhyped Flyer Solaris sehr massiv strauchelt, kurz vor einer Liquidierung stand Ende letzten Jahres, war es so, dass die anderen eher kleinen Execution-Orientierten sich hier zusammenschließen, insofern die Hypothekarbank 10% der Sutor Bank nimmt. Und ich nehme an, da geht es A, nicht nur um Technik-Synergien, weil die einen im Asset Management sind, die anderen eher im Zahlungsverkehr. Sondern auch über die landesübergreifenden Synergien für die jeweiligen Kunden. Also von daher macht total Sinn. Es hat ein eine gewisse Sympathie bei mir, dass diejenigen, die eben nicht so aggressiv und laut unterwegs waren, jetzt einfach schön weiter ihr Geschäft machen.
Na, es waren schon Vorreiter in ihren jeweiligen Ländern für das ganze Thema Banking as a Service, muss man ja auch sagen. Die Sutor Bank war ja auch von Anfang an da. Die war ja, glaube ich, sogar vor der Solaris Bank dort und hat ja damals eigentlich nichts anderes gemacht. Haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal den Satz, scheint schon ein paar Mal hier im Podcast gesagt zu haben, wenn ich drüber nachdenke. Die haben ihr altes Vermittlergeschäft ja im Grunde genommen ins Internet gehoben. Ne? Früher waren es halt Menschen, die sie enabled haben, ja. Also freie Berater, freie Vermittler, die halt Investmentprodukte vor allen Dingen verkauft haben. Und so haben sie das Ganze halt online gebracht. Und bei der Hypothekarbank Lenzburg ist es, glaube ich, ein bisschen ein Unterschied, hast du ja gerade schon gesagt. Ne? Das ist halt eher wirklich so eine Embedded Banking Plattform. Ne? Also die haben etwas gemacht, die haben das Thema PSD2, glaube ich, in Europa gesehen und sich dann überlegt, was machen wir in der Schweiz? Dort gab es ja so etwas wie PSD2 nicht und haben sich dann bewusst selber geöffnet, ne? Und haben halt gesagt, wir enablen andere Player mit unserer Infrastruktur. Ne? Und da war, glaube ich, auch die Kollegen aus München, die Open Banking für Banken enabled haben und die dann auch mit nachher Quist zusammengegangen sind. Endigit waren, glaube ich, der Dienstleister dahinter. Ne? Mhm.
Ah, das wusste ich gar nicht, okay.
Ich glaube, ja, genau.
Ja, ist auf jeden Fall nochmal hilfreich, den Podcast anzuhören. Ist lange her, bestimmt 3 Jahre oder so. Und da kriegt man so ein bisschen die Strategie mit und bekommt auch ein Gespür für die IT-Infrastruktur, die ja da durchaus den Differenzierungsfaktor darstellt.
Lange her. Machen wir einen Haken hinter dem Thema Sutor und Hypothekarbank Lenzburg. Und gucken nochmal auf das Thema Banking as a Service im weiteren Sinne. Es gibt ein neues Unicorn in der Schweiz. Also wir bleiben ein bisschen in der Schweiz. Die Signum, ich glaube, ist sogar eine AG, ein Krypto-Unternehmen, was vor allen Dingen halt Kundengelder, also Assets verwaltet, aber halt auch Zahlungsverkehr macht, ist gewachsen und jetzt ein Einhorn geworden.
Die haben 58 Millionen Finanzierung bekommen. Das weiß ich nicht, nee. Und sind im Grunde ein Krypto-as-a-Service-Bank. Gibt es ja zwei in der Schweiz, die Signum und die ehemalige Seba Bank, die sich da umbenannt hat. Ich weiß nicht, wie die nun genau heißt. Und ich meine, die schwimmen auf der, hab's ja eingangs gesagt, auf der Kryptowelle, die im Moment alle Boote hebt. Mal gucken, wie es im nächsten Jahr ist, wenn vielleicht wieder Bärenmarkt.
Das ist die Amina Bank geworden, die Seba Bank.
Amina Bank, genau.
Dann lassen wir uns mal überraschen, was dort entsteht. Die Schweiz war ja schon lange Zeit immer ein Krypto-Vorzeigeland, muss man ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, es hatte vor allen Dingen steuerliche Gründe. In Zug saßen ja relativ viele von den Krypto-Unternehmen. Ich glaube, die Signum sitzt da auch. Let's see. Also dort gibt es jedenfalls viele, die halt abwickeln und sowohl verwahren als auch den Zahlungsverkehr machen.
Ja, und vielleicht nochmal generell, die Herausforderung von diesen Playern ist natürlich, die haben am Anfang eine Marktlücke gefunden im Custody-Bereich für Krypto und auch Trading ein bisschen für Krypto. Aber je mehr das jetzt in den Massenmarkt kommt, und wir sehen ja auch etablierte Banken, VR-Banken, die in das ganze Thema reingehen, desto schwieriger wird aus meiner Sicht dann die Existenzberechtigung für solche Player. Insofern müssen die relativ schnell wachsen und ihr Serviceangebot ausbreiten, vielleicht auch als Outsourcing-Bankdienstleister für die etablierten Banken. Aber das Fenster fürs Wachstum schließt sich langsam. Und die müssen aufpassen, dass sie nicht wie in der Solaris-Situation kommen. Nach dem Motto, ich war ganz am Anfang dabei, bin stark gewachsen, aber plötzlich fehlt mir der Nachwuchs auf der B2B-Seite.
Okay, weil du glaubst, dass sie zu sehr auf sich selber geguckt haben und nicht professionalisiert oder professionell genug sind momentan?
Nee, weil die etablierten Banken einfach an dem Thema am Anfang kein Interesse hatten, aus Compliance-Gründen halten von...
Du meinst, die dann selber der Abwickler sein
Exakt.
Können? Also so wie wir es gerade schon bei der Deutschen Bank geschrieben
genau.
haben, die halt jetzt für Bison die Abwicklungsbank ist und sind. Und du gehst davon aus, dass wenn das Business wächst, also Krypto wächst und Verwahrung wächst und der Zahlungsverkehr rund um Krypto wächst, dann werden halt auch etabliertere und Incumbents in das Thema reingehen und die wollen dann wieder eher andere Zahlungsverkehrspartner dahinter haben?
Nee, die haben ja dann, die brauchen dann nicht irgendwie Play wie eine Signum und eine Amina Bank, sondern die haben dann ihre eigene Banklizenz. Also bestes Beispiel, vorletzte Woche in Davos beim Weltwirtschaftsforum haben die großen US-Bank-CEOs alle über Krypto gesprochen und Krypto-Custody. Natürlich im Kontext des US-Präsidenten, des neuen, der auch das alles auf seine Agenda genommen hat. Aber wenn die ganz großen Banken auf das Thema draufspringen, brauche ich nicht notwendigerweise eine spezialisierte Bank, die das seit Jahren schon angeboten hat, weil wo ist denn dann der Mehrwert versus die Sicherheit von einer globalen Großbank mit ihren jeweiligen Kundenbeziehungen, die das eben halt auch macht. Dann wird aus diesem Service im Grunde ein Commodity in einem Großbank-Bereich und dann tut sich natürlich eine spezialisierte Bank in dem Bereich sehr schwer.
Gut, da machen wir nochmal einen Schritt weiter mit Open Banking. Meine Nachfolgerin von Figo, mittlerweile Quist, Nicola Breyer, verlässt das Unternehmen nach rund 3 Jahren.
Das Lustige ist, sie ist auch eine Nachfolgerin von mir, weil Quist ist ja ein Merger von Finreach mit Figo. Und du warst Figo-CEO und ich war vor Jahren Finreach Interim-CEO. Also insofern... Da kommt einiges zusammen. Ja, sie verlässt Quist. Wir hatten ja auch da einen Podcast mit Quist and Digit gemacht, nach dem Zusammenschluss der Übernahme von durch einen polnisch-niederländischen Private Equity Player.
Ja, genau, es ist eigentlich ein Holländer und warum es dann letztendlich dann nach Polen geschoben worden ist, who knows.
Also insofern, da war ja, da hatten die beiden nochmal so ein bisschen die Synergien und die Rational dahinter erklärt. Der Digit CEO ist schon rausgegangen. Und jetzt sie auch. Vermutlich kommt dann die Technik zusammen mit einem neuen Team. Mal gespannt, wer dann neuer Quiz-CEO wird.
Ich glaube, die gibt es schon.
Ah, gibt es schon. Okay.
Ja.
Dann müssen wir mal recherchieren.
Dann gucken wir auf etwas anderes. NeoShare, eine Firma, die wir, glaube ich, noch nicht im Podcast hatten.
Doch, hatten wir.
Okay.
Nico von NeoShare hatten wir kurz vor Weihnachten bei mir im Podcast. Spannendes Modell.
Erzählt.
Ja, die machen Gewerbeimmobilienfinanzierung. Verweis.
Gewerbeimmobilienfinanzierung. Kurz sacken lassen, was es bedeutet und dann machen wir weiter, okay?
Ja. Und machen Software für die Banken, also im Grunde ist es ein Softwareanbieter für Banken in dem Bereich und hatten schon eine Beteiligung von den genossenschaftlichen Banken und nun steigen die Sparkassen ein. Also insofern scheint sich da eine bankenübergreifende Plattform zu etablieren, für die Gewerbeimmobilienfinanzierung.
Ein bisschen wie Interhyp?
Ein wenig, genau, ja. Also würde eher sagen pro Hyp, weil Interhyp hat ja einen Endkundenfokus, während die B2B-Plattform von Interhyp pro Hyp ist.
Ja, gut, was ich damit sagen wollte, Interhyp als Firmen oder als Holding.
Genau.
Verstanden. Wettbewerb oder glaubst du, dass es eigentlich auch bei Interhyp auch so etwas gibt?
Da kenne ich die Interhyp-Plattform zu wenig. Eigentlich könnten die das auch machen. Aber offensichtlich hat NeoShare hier eine Nische gefunden, die jetzt zumindest bei den Sparkassen von den Genos sehr attraktiv gefunden wird.
Lieber Roland, wenn du uns zuhören solltest, antworte uns gerne. Also der CEO von Interhyp.
Extraordinary Tales, wo Zahlungsverkehr zur Familienangelegenheit wird und Payment-Legenden geboren werden. Bereit für ein Märchen, das selbst die Gebrüder Grimm vor Neid erblassen lässt? Dann kommt zur PAX 25 am 12. und 13. März im Tipi am Kanzleramt. Hier werden Payment-Legenden vor euren Augen geschrieben. Was euch erwartet? Familiäres Flair. Wie ein Klassentreffen. Nur, dass alle über Zahlungsverkehr schwärmen. Kontroverse Diskussionen. Endlich Leute, die nicht einschlafen, wenn ihr von Transaktionen schwärmt. Vielfalt. Von der guten alten Girocard bis zum Bezahlen per Augenzwinkern. Edutainment Deluxe. Lernen war noch nie so unterhaltsam. Networking on fire. Kontakte knüpfen, schneller als der Kartenleser piepsen kann. Unterhaltungsgarantie. Wer gähnt, spendiert Getränke. Und als Sahnehäubchen unsere legendäre Afterparty mit echten Payment-Pionierinnen. Seid dabei, wenn wir die Extraordinary Tales zum Leben erwecken. PAX 25 wird epischer als die Einführung des Euros. Payment Edutainment, next level. Ihr seid die Heldinnen dieser Geschichte. PS: Wer nach der PAX nicht mindestens 3 Payment-Märchen kennt, bekommt sein Eintrittsgeld zurück. In Märchengold versteht sich.
Dann gucken wir auf eine Firma, die du, hast du die mit an den Start gebracht noch oder gab es Element?
Nee, das war mal nach meiner Zeit.
Also Element, ein Insurtech, im Grunde genommen das Pendant zur Solaris Bank für Versicherungen. So war jedenfalls, glaube ich, immer der Pitch. Aus dem FinLeap-Universum meldet Insolvenz an.
Ja, meldet nicht Insolvenz an, hat Insolvenz angemeldet bekommen durch die BaFin. Ist ein anderer Schnack. Und es lag wohl daran, dass hintendran der Rückversicherer Hannover Re, die ja wohl auch irgendwie Investor sowohl bei Element als auch bei FinLeap war, das Engagement sich zurückgezogen hat. Was da die Hintergründe sind, weiß ich nicht. Aber dann ohne Rückversicherer ist es wohl so ein aus der Versicherungssicht ein Worst-Case-Szenario. Und dann hat die BaFin die Insolvenz angemeldet.
Klingt nicht gut, ne?
Nee, aber das zeigt im Grunde die gleichen Themen wie der bei Solaris Bank. Auch wenn die Solaris Bank die Kurve bekommen hat, als zumindest temporär, stellt sich die Frage, ob diese Modelle tatsächlich VC-Modelle sind. Oder nicht vielleicht eher das VC-Business mit den Erwartungen ans Wachstum dafür eigentlich gar nicht passt.
Die haben eine ganze Menge an kleinen Versicherungen dahinter drauf gehabt, ne? Also Versicherungen, die halt eher auch rein digital waren, die dann über die Element als der Rückversicherer ist falsch, ne? Sondern die Element war eigentlich der Versicherer und der Rückversicherer war dahinter. Ich glaube, man hat sich mehr bei dem ganzen Thema Embedded vorgestellt, ne? Auch bei den Versicherungscases konnte ich mir das auch damals eigentlich ganz gut vorstellen, dass da was passiert. Aber so richtig abgehoben ist das auch nicht, ne? Dann jemand, der immer wieder abhebt und über die wir fast so häufig sprechen wie über die Kollegen von Raisin, nämlich Trade Republic. Sie haben im letzten Jahr die Kundschaft verdoppelt. Echt beeindruckend, ne?
Ja, es sind jetzt auf 8 Millionen gestiegen und ich hatte, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, naja, alles gut und schön, aber wieder nur Deutschland und wie vorhin gesagt, wir haben keinen Champion. Genau, also die haben es natürlich nicht gehört, sondern haben das vorher schon gewusst, aber jetzt haben sie auch angekündigt, dass sie die Internationalisierung in Europa vorantreiben. Also insofern, die machen im Moment sehr, sehr viel, sehr, sehr richtig.
Aber wieder nur Deutschland, hast du gemeckert? Weiterhin beide, ne? Also Trade Republic oder alle drei. Ich sag's ja immer wieder, dieses Investment-Startup-Firmen aus Deutschland, aus Europa, aus Deutschland, scheinen es echt gut zu machen. Also nicht nur die drei Raisin, Scalable, Trade, sondern auch noch Upwest und in den Ansätzen Lemon Markets. Das ist scheinbar irgendwie ein deutsches Thema. Habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und ja, also ich bin auch immer wieder beeindruckt.
Eigentlich würde man sagen, sowas müsste eigentlich aus der Schweiz kommen, weil das große Asset-Management-Land in Europa ist die Schweiz. Oder Luxemburg vielleicht noch. Aber es ist kurios, dass es ausgerechnet aus dem Land kommt, wo eher die Sparschweine relevant haben und nicht die Aktienquote. Oder vielleicht gerade deswegen.
Ja, aber sind wir uns ja auch eigentlich einig, der Sparplan ist das neue Sparbuch.
Ja, ja.
Und der MSCI World scheinbar das neue Sparkassenbuch.
Ja.
Also, congrats nach Berlin. Macht weiter so. Dann, Kampfansage von N26. Es geht auch da weiter in Richtung ETFs und in Richtung Anlage. Man geht in eine Preisoffensive. Was sagst du dazu?
Ja, also, ich meine, das war Trade Republic hat ja schon eine Preisoffensive gemacht mit 1 Euro pro Trade und bei Scalable weiß ich gar nicht, glaube ich auch 1 Euro pro Trade, aber da musst du irgendwie diese 2,50 Euro im Monat bezahlen. Jetzt geht's runter auf 0. N26 macht's für 0 Euro pro Trade. Ich meine, das ist natürlich auch alles, stellt sich die Frage, wie viel Geld wird dann eigentlich verdient an dem Spread und holen sie sich das vielleicht mit einem erhöhten Spread wieder rein und ist nur augenscheinlich kein Transaktionskosten. Aber wenn man schaut, was etablierte Direktbroker nehmen für einen Trade, was die klassische Hausbank für einen Trade nimmt, ist es natürlich durchaus eine Kampfansage von N26. Und ich glaube gar nicht, dass das jetzt irgendwie Kampfansage zwischen N26 und Trade Republic ist, sondern eigentlich eher beide als Konkurrenten haben die Depots und die Trades, die noch über die Hausbanken und Direktbroker oder Direktbanken laufen.
Und was glaubst du, was ist das momentan? Ist das ein Akquisitionsmittel für Neukunden? Ist das ein Aktivierungsmechanismus für Bestandskunden? Was glaubst du, was passiert da gerade bei N26? Die ja lange Zeit mit der Handbremse unterwegs waren in doppelter Hinsicht bei Neukunden. Man hatte auch das Gefühl, bei neuen Funktionen. Jetzt sind eine ganze Menge neue Funktionen in den letzten Wochen und Monaten dazugekommen. Und jetzt gehen sie auch mal wieder richtig in die Offensive. Also was glaubst du, neu oder halt Bestand auf Profitabilität beziehungsweise auf mehr, ist das Awareness, ist der falsche Begriff, also auf mehr Business unter den in den Bestandskunden. Cross-Selling. Upselling.
Nein, wir müssen mal schauen. Wo hat es in der Vergangenheit einen erfolgreichen Markteintritt von einem neue Bank gegeben? Das waren die Direktbroker, die sind gekommen mit, du kannst jetzt 24 Stunden oder zumindest sagen, Openness traden an den Handelsplätzen und das für einen Bruchteil des Preises von der Hausbank. Dann kam eine ING, die mit dem Produkt Tagesgeld gekommen ist und einen viel größeren Massenmarkt adressiert hat als die Direktbroker. So, und jetzt kommen dann hier die Trade Republics, die Scalables und die N26 und die sagen, wie du vorhin richtig sagst, das neue Sparbuch ist der ETF-Sparplan und gehen da in die direkte Konkurrenz. Also insofern Versuch, eine Identifikation eines Massenmarkts, Massenneeds bei den Kunden und gleichzeitig ein Differenzierungsfaktor zu der normalen Hausbank, Sparkasse, Raiffeisenbank und Koba Deutsche Bank, Postbank, dass man da einen Differenzierungsfaktor herbeiführt und dann darüber die Kunden zum eigenen Haus bringt, also sprich zu N26. Und by the way, Trade Republic ist ja mittlerweile auch ein richtiges Girokonto. Auch da kann man jetzt externe Überweisungen machen, auch wenn das ja, habe ich probiert die Tage, auf 2.000 Euro gedeckelt ist. Also ist doch sehr reduziert.
Immer noch sehr, genau, aber ja, und immer noch sehr hakelig. Ne?
Genau.
Kannst auch nicht suchen in den Umsätzen und sowas. Das ist alles irgendwie, also du musst schon wirklich eine Third-Party-App benutzen, um das wirklich als Zahlungsverkehrskonto zu verstehen.
Genau, aber es geht in die Richtung und insofern ist das quasi vielleicht der neue Tagesgeld-Lockzins, den die N26 in Trade Republics nutzen. Nur halt jetzt im Bereich Altersvorsorge.
Aber nochmal auf N26 geguckt. Also momentan sind sie doch einer der wenigen, die überhaupt noch ein kostenloses Girokonto anbieten, oder?
Ja, wobei auch da ist es ja nicht 100% kostenlos. Du hast ja auch das kostenlose Einstiegskonto ohne Plastikkarte, sondern nur mit Apple Pay. Und dann willst du ein Stück Plastik und willst du ein bisschen mehr Features, musst du auch was bezahlen.
Wieso?
Also insofern, ja, du hast den Einstieg, das Log-Angebot ist kostenlos, aber dann wird natürlich schnell versucht, über Kontoführungsgebühren weitere Features den Kunden in ein höheres Paket zu bringen.
Ich glaube, wir müssen nochmal irgendwann mit N26 sprechen, so mein Eindruck, weil lange nichts passiert, jetzt aber wirklich wieder richtig Dynamik drin und jetzt sind sie ja auch 10 Jahre alt, glaube ich. Ne?
Ich kann mir vorstellen, dass im Rahmen einer IPO-Vorbereitung da auch vielleicht eine größere Presseoffensive geplant wird, da können wir uns dann darauf setzen.
Gut, dann lass uns mal allgemein nochmal auf das Thema Fintech gucken. Wir haben im Jahr 2024 97 neue Fintech-Gründungen in Deutschland gehabt. Was sagst du dazu?
Ja, das sind mehr, 20% mehr als 23. Ist gut. Also es ist ja, wir müssen gucken, wo wir herkommen. Wir hatten ja die Liquiditätskrise, dass wenig gefundet wurde, als die Zinsen gestiegen sind. Insofern ist wieder gut, dass wir da wieder eine Belebung sehen. Wir haben aber gleichzeitig auch beim Bank letzte Woche einen Artikel gehabt im Kryptobereich, dass letztes Jahr nur 11 Krypto-Startups in Deutschland gegründet wurden, nach 91 in 2022. Das ist schon kurios, weil letztes Jahr auch schon so ein bisschen erstmal der Bullenmarkt gefeuert wurde. Also von daher so ein bisschen durchwachsenes Bild, wenn man auf die Neugründungen schaut.
Und wie viele von denen kennst du von den 94? 97, Entschuldigung.
Vielleicht 5-10% maximal, eher 5. Du?
Weiß ich nicht, ich habe letztes Jahr ähnlich viel mitbekommen. Vielleicht müssen wir aber wieder ein paar von den Neuen auch mal hier in den Podcast holen. Jochen, dann etwas, was dich und mich auch, glaube ich, in den letzten 10 Tagen stark beschäftigt hat. Ich sag mal, die Stilblüten rund um die Intronisierung des neuen US-Präsidenten und das, was im Kryptomarkt beziehungsweise von Trump oder seinem Umfeld selber in dem Umfeld dann gestartet worden ist. Stichwort Meme-Coins.
Ja, wir hatten ja, da gab es irgendwie einen Ball rund um die Amtseinführung von Trump oder vor der Amtseinführung von Trump, eine Woche vor oder so, wo irgendwie die ganze Krypto-Elite in New York in den USA geladen war.
In Washington.
Es war in Washington, aber es war die globale, die US-Krypto-Elite, die da alle da waren. Und an dem Event ist irgendwie dieser Meme-Coin gestartet worden, der keinen Mehrwert besitzt und gleich Milliarden Marktkapitalisierung aufgebaut hat.
So wie jeder Meme-Coin, ne?
So wie jeder Meme-Coin, genau. Und dann irgendwie ist dann der Kurs eingebrochen 2 Tage später, weil Melania auch einen Meme-Coin gemacht hat. Ich habe es versucht, meiner Frau zu erklären, die das irgendwie aus der Presse mitbekommen hat. Und habe gesagt, naja, stell dir vor, es gab früher immer irgendwie diese Sonderedition Goldmünze, Silbermünze, 1 Euro, die auch nichts wert war, aber eher einen Sammelwert hat. Nur das halt jetzt auf der digitalen Ebene. Dass man darüber Milliarden Marktkapitalisierung generieren kann, ist eigentlich ein Ehrenzeichen, in welcher überhitzten Situation wir in diesem Kryptobullenmarkt jetzt schon wieder drin sind. Aber wie viele Memecoins der Vergangenheit, wir hatten ja den Dogecoin und der Butthole-Coin und was auch immer, die alle keinen Mehrwert liefern, die werden hochgejazzt und fallen dann wieder runter. Das ist einfach eine Geldvernichtungsmaschine. Und dumme Leute fallen drauf rein.
Aber Joch, mal ganz im Ernst. Ist das nicht einfach unfassbar, dass der US-Präsident die Aufmerksamkeit um seine, wie nennt man es nochmal? Nicht Intronisierung, habe ich gerade gesagt.
Amtseinführung.
Um die Amtseinführung nutzt, um persönlich aus seinem Umfeld heraus so einen Benefit zu ziehen und gleichzeitig damit eine Möglichkeit sich geschaffen hat für, also sorry to say, aber für indirekte Korruption.
Also ich halte das Ganze für extrem grenzwertig, wenn nicht sogar noch darüber, um es freundlich auszudrücken. Das ist noch Insider-Training, Training etc.
Aber ist es denn auch, zeigt es uns nicht, wie pervers dieses Kryptosystem in Teilen ist? Auch der Pump and Dump rund um die Amtseinführung bei dem Bitcoin, also die gesamte Gerede rund um strategische Reserve, allein schon der Begriff strategisch ist da für mich ein bisschen misleading. Das ist doch, der Begriff ist ein bisschen doof, aber ist das nicht pervers?
Also es stinkt vorne und hinten nach Interessenskonflikten. Und das ist ja das Schlimme, weil gleichzeitig der SEC-Chef ausgetauscht wurde mit einem Trump-freundlichen SEC-Chef.
Naja, du kannst doch als SEC-Chef, hättest du jetzt auch nicht mehr arbeiten können unter diesem Präsidenten.
Ja.
Wobei, also jedenfalls mit der Überzeugung, die halt Gary Gensler vorher hatte.
Wobei das Lustige ist, ich folge ja vielen so Bitcoin-Maxis auf Twitter oder auf X.
Du Armer, wie hältst du das aus?
Ich genieße das und lass mich da sehr amüsieren. Aber das Interessante ist ja, für die war Gary Gensler immer so ein bisschen der Teufel und das Böse. Und als diese Trump-Coin kam von allen durch die Bank so als dem Motto, hey, vielleicht wäre es doch besser, wir hätten Gary Gensler zurück. Weil die natürlich auch merken, dass das insgesamt negativ für die ganze Industrie ist.
Gut, sie haben ja den Wahlkampf mit beeinflusst und haben jetzt das bekommen, was sie wollten.
Genau, genau.
Echt, das macht mich echt immer noch fertig. Lass uns auf bessere Dinge und nettere Dinge gucken. Monzo, ein britisches Fintech, ein Banking-Fintech, wenn du so willst, sehr erfolgreich, auch schon sehr lange da. Schielt jetzt in die USA.
Ja, wollen über den Teich, wollen auch ein IPO 2026 machen. Ich bin da, also IPO in USA macht natürlich durchaus Sinn. Die grundlegende Frage, die ihr stellt, heißt das nur IPO oder mehr auch Business in den USA? Und da bin ich mir grundsätzlich skeptisch, weil europäische Banken, die in den USA wollen, gibt es ja etliche, die sich die Finger verbrannt haben, inklusive auch Neobanken. Man denke an N26, die wieder rausgegangen sind.
Das war, glaube ich, der letzte Podcast mit N26, den wir hatten.
Ah, okay.
Zum US-Start.
Wenn es an den US-Kapitalmarkt geht, sinnvoll. Wenn es auch Business in den USA ist, würde ich 5 Fragezeichen machen, dass mich da die Finger verbrennt.
Ja. Ich meine, es gibt ja ein paar erfolgreiche Neobanken in den USA, auch in diesem Umfeld. Mir ist gerade der Name wieder entfallen, aber ein paar gibt's ja. Und insofern, vielleicht ist der Markt ja dann doch da.
Weiß ich nicht. Bin da skeptisch.
Gut. Jochen, dann lass uns doch mal auf etwas gucken, was ein bisschen in die Richtung Bitcoin bzw. Krypto wieder geht. Die Kollegen von eToro zieht es an die Börse. Und ich meine mich daran zu erinnern, dass sie das schon mal versucht haben, aber dann den SPAC, den sie, glaube ich, machen wollten, dann doch abgesagt haben.
Ja, vielleicht aus guten Gründen, wenn man die SPAC-Performance von vielen anderen anschaut.
In welcher Ecke steckst du eToro? Das kann man ja, wenn man so will, ein bisschen vergleichen mit Trade Republic und mit, wie heißt das amerikanische Vorbild?
Robinhood,
Entschuldigung, genau. Aber eToro ist, glaube ich, ein bisschen anders. Ne? Es ist kein richtiges Aktien- und ETF- oder Fondshandeln, sondern was passiert da?
Ja, also prinzipiell sind die CFD-Trading, also im Grunde strukturierte Wertpapiere auf Aktien mit teilweise Hebeln und Wetten. Und ich glaube, man kann auch dann wie eine normale Aktie auch ein strukturiertes Papier kaufen, dann halt ohne Hebel, sondern 1:1 Performance. Also das ist...
Andere Spreads. Ne?
Anderes andere, na, Spread ist zwischen Kauf und Verkauf, andere Hebel, andere Gewinne bzw. Verlustmöglichkeiten. Ich halte eToro weniger als für einen normalen Trading-Plattform, sondern eher vielleicht eine Wettplattform. Nur dass es halt nicht um Pferdewetten geht, sondern eben da um Finanzprodukte. Ist eine Nische, eine vermutlich sehr, sehr profitable Nische, aber da gibt es ja auch die Analysen, die hat, glaube ich, der Phil Klöckner von Doppelgänger mal gemacht bei Robin Hood in den USA, wie viel eigentlich die Kunden da verdienen, also sprich, wie sie mit der Anlage Gewinne realisieren versus wie sie eigentlich, das ist wohl die Mehrheit, Verluste realisieren. Also eher zocken und gamblen statt klassisch Kapitalanlage. Hat eine Berechtigung, will ich gar nicht werten, aber in das Segment fällt eToro.
Ja, so ein bisschen, wir gucken jetzt gleich nochmal ganz kurz auf Bitpanda und Crypto Finance, aber so ein bisschen, das habe ich auch gerade gesagt, eToro ist vielleicht ein bisschen eher wieder in der Krypto-Ecke. Du siehst es ja auch, habe ich ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass diese Player, und eToro gehört glaube ich auch dazu, aber halt auch eine Bitpanda jetzt mittlerweile ganz, ganz stark, treten ja da auf, wo ansonsten auch ganz viele Wettanbieter auftreten, ne? Zum Beispiel bei Fußball. Sponsoring bei Fußballbandenwerbung und da siehst du eToro auch relativ häufig.
Ja, oder ich habe über Weihnachten, Neujahr diese Darts-WM abends mal verfolgt, da war auch alles mit diesen Werbungen voll. Also das ist die Zielgruppe, sehr offensichtlich sehr sportwetten-affine Zielgruppe, die glaubt darüber Geld verdienen zu können.
Freundlich würde man sagen, Gamification.
Ja.
Nochmal auf das Thema Krypto. Bitpanda und die Crypto Finance AG, mittlerweile glaube ich 100%ige Tochter der deutschen Börse, wenn ich mich recht entsinne, erhalten eine MiCA-Lizenz von der BaFin.
Ja, Gratulation. Und darüber natürlich die Regulatorik auf der Bitpanda-Seite gehen im Grunde den Weg, den sie ja vorher schon gegangen haben, nämlich mehr auf der Compliance-Seite sauber zu sein. Es gibt ja diverse andere Kryptobörsen, die versuchen mit singapurischen und wo auch immer kuriosen Sitzen der Regulatorik zu entweichen. Das macht Bitpanda nicht. Ist aus meiner Sicht ein klares Zeichen für eine weitere Professionalisierung im Kryptobereich.
Dann ein letztes Thema. Ein Thema, was dich auch immer schon bei Unser umgetrieben hat. Und wie ich gestern auf LinkedIn gesehen habe, treibt es dich, glaube ich, jetzt auch, oder hast du auf LinkedIn schon gepostet, bei PayOne um. Also die Kollegen von PayOne, ursprünglich mal aus Kiel, Startup, die beiden sind mittlerweile raus, Frederik und Jan, aber dann von den Sparkassen übernommen, dann nochmal von Ingenico, glaube ich, übernommen und mittlerweile, glaube ich, mehr eine, was ist es mittlerweile, wer ist der Hauptanteilseigner? Ist es Ingenico?
Worldline.
Also
Ingenico, die von Worldline geschluckt wurden, halten 60%.
Und die Sparkassen halten noch 40%. Ne?
Und was du vergessen hast, ist BNS Card Service, also Crowder. Also PayOne war ja immer nur ein Payment Service Provider, während der Acquirer BNS Card Service war, das haben sie zusammengeworfen und de facto ist jetzt die alte BNS Card Service PayOne und nutzt wohl die technische Plattform der alten.
Okay. Was ist passiert?
Die BaFin hat einen Sonderbeauftragten reingeschickt. Ernst Young darf jetzt PayOne überwachen bei der Anpassung von Geldwäscherechtlichen Problemen. Das kennen wir, wie du richtig sagst, von Unser. Kennen wir auch von der Solaris Bank, wo da ein Sonderbeauftragter drin war. Kennen wir auch von FlatEx. Da war ja auch ein Sonderbeauftragter drin und N26. Kurios finde ich bei PayOne, dass das irgendwie seit 10 Jahren so geht. Weil vor 10 Jahren, schon wieder alle vergessen, wurde damals eine Hochrisikotransaktion gesehen. Die haben sich wohl im High-Risk-E-Commerce-Bereich verspekuliert. Da durften sie keine neuen Händler annehmen, ohne das
High-Risk-E-Commerce heißt Gaming, Gambling, Porno?
Vermutlich, weiß ich nicht, aber zumindest im E-Commerce-Bereich hatten sie sehr viele Abschreibungen. Sie hatten auch die Bahn und da wohl auch größere Abschreibungen mit Betrug. Ist natürlich auch einfach und toll, so ein Bahnticket mit Karte zu bezahlen, dann Chargeback zu generieren, trotzdem in der Bahn zu sitzen. Also da gab es Riesenprobleme. Da durften sie eine Zeit lang keine Händler mehr annehmen, beziehungsweise Visa, also ich weiß, wovon Visa hat jeden einzelnen Händler vorab wetten wollen. Also das Compliance-Team von Visa hat ihnen gesagt, wir schalten dich nicht an, es sei denn, wir gucken vorher, was für ein Händler das ist. Da wurde dann die komplette Geschäftsführung ausgetauscht von BWS Card Service. Dann war 2023 hat die BaFin schon Transaktionen untersagt wegen Geldwäschethematiken und jetzt ist das Thema mit dem Sonderbeauftragten. Also irgendwie seit 10 Jahren kommen die auf dem Risk-Compliance-Bereich dort nicht zur Ruhe. Und das ist das, was eigentlich mich da wundert, dass mal da ein Problem stattfinden konnte. Ja, ist passiert. Und muss man gar nicht irgendwie dann großartig die Rampenlicht zerren. Aber das seit über 10 Jahren immer wieder da im Risk- und Marktfolgebereich diese Probleme stattfinden, das ist doch komisch. Und gut, nach vorne betrachtet ist es nicht, weil das sieht man ja in unser, sieht man auch in N26, wie lange so ein Sonderbeauftragter drin ist und wie dann natürlich das auch das Wachstum negativ beeinflusst.
Aber haben das nicht eigentlich fast alle Payment-Service-Provider / Acquirer in den letzten Jahren durchleben müssen, vor allen Dingen die einigermaßen schnell wachsen wollten? Oder siehst du irgendwo einen, bei dem es nicht aufgetaucht ist? Also du wirst es gleich Alien sagen, bei denen es nicht ist, aber ansonsten? Bei Computer aber auch nicht, ne?
Sonderbeauftragte nicht wirklich. Also da gab es immer irgendwelche Findings in der Sonderprüfung und da gab es vielleicht auch mal ein bisschen einen Rüffel. Aber Sonderbeauftragte ist halt dann schon noch eine andere Kategorie. Und vielleicht liegt es auch daran, man, wie gesagt, 10 Jahre lang irgendwelche Probleme, dass dann irgendwann auch den Kollegen in Bonn bei der BaFin mal die Krawatte unter den Heimkragen gerissen ist. Nach dem Motto, so geht es jetzt nicht weiter. Ich weiß es nicht. Mir fehlen komplett alle Insights. Aber ich gucke einfach nur die wichtigsten Punkte und denke so, komisch.
Jetzt müssen wir damit enden oder hast du noch irgendwas?
Nee, das war der letzte Punkt, weil es natürlich auch jetzt gerade kürzlich war.
Dann lass uns noch kurz darüber sprechen, dass wir die Payment Exchange haben vom 12. 13. März oder 11. 12. März, bin mir nicht ganz sicher. In Berlin, im Tippi. Wir sehen uns dort alle.
Ja.
Vielleicht sehen wir auch jemanden von PayOne, weil ich bin mir sicher, wir sehen jemanden von PayOne.
Garantiert.
Auf jeden Fall sehen wir eine ganze Menge Payment-Menschen dort. Ich werde auf der Bühne sein, du wirst auch auf der Bühne sein. Ich werde mit Malzina über Epi sprechen. Mit dir spricht sie, glaube ich, nicht mehr. Mit mir spricht sie noch. Nein.
Also ich finde, sowas ist ein sehr gutes Verhalten mit, und ich habe ja häufig gar nicht Epi kritisiert, sondern nur die Banken. Wenn man dann trotzdem verschnuppt ist, sagt das viel aus.
Ich finde das ein sehr gutes Verhalten, dass sie trotzdem zu uns kommt, obwohl sie uns ja alle in Sippenhaft packen könnte. Und insofern bin ich einfach nur die freundlichere Variante von Payment und Banking und deshalb darf ich mit ihr auf der Bühne sein. Du nicht.
Tja, ich weine mich jetzt in meinen Schlaf. Ich habe wieder auf der Bühne zum Thema Account-to-Account-Payments, habe da Otto und Pick und Kloppenburg und wollte mal schauen, was da
Peek und Kloppenburg,
gibt's die noch? Ja, die gibt es noch, die haben E-Commerce und die haben...
Aber sind die nicht insolvent gegangen?
Das mag sein, dass sie mal kurz insolvent waren, aber die gibt es noch. Und da geht es eben primär darum, wie sieht Account-to-Account-Payments aus? Wir haben tolle Insights, verspreche ich mir von Otto, zum Thema QR-basierte Überweisung, wie groß das schon ist und wie da die ganzen Entwicklungen sind, auch jetzt im Thema Request-to-Pay und Instant-Payment, weil das ein spannendes Segment ist, jetzt unabhängig von, weil du gerade eben Epic angesprochen hast, so Branded-Lösungen wie EP, sondern ganz normal. Mal, wie sieht es aus mit Instant Payment als normale neue Form der oder coolere Form der Banküberweisung und wie da das dem Handel auch helfen kann.
Dann freuen wir uns drauf.
Ja.
Dann. Wer dabei sein will, Ticket kaufen.
Ja, payment-exchange.com, glaube ich, oder payment-exchange.com.
Und wer noch als Firma Sponsor sein möchte, bei Nicole melden.
Ja, sprecht uns an. Also wir haben noch tolle Slots. Auch auf meinem Panel noch einen Sponsoren-Slot. Also wenn ihr in dem Thema eine tolle Lösung habt und die Händler, die ja primär da zu dem Event kommen, adressieren wollt, kommt gerne als Sponsor.
Alles klar.
Tschüss.
Tschüss.